Lea Hagmann mit Sonja Lieberher-Schnieder im Einklang mit der Natur. Gedanken zum Naturjodel. Manchmal, wenn ich in der neuen Alp oben bin, wenn alle Kühe ihre Schellen tragen, dann habe ich plötzlich den Eindruck, hier johlt jemand. Da entsteht eine Melodie aus diesem Glockenklang. Matthias Huser ist Bauer und Senn. Als Sohn der Obertockenburger Naturjodlerin Annelies Huser-Ammann ist er mit den Jodelklängen seiner Mutter aufgewachsen. Er hat nie in einem Chor mitgesungen, aber die Jodelmelodien stecken tief in ihm drin, sind ein Teil seiner Welt. Dieser Klang war schon lange da, bevor ich geboren bin. Und er wird auch viel länger hier sein, als wir es sind. Menschen, die nicht mit dem Jodeln aufgewachsen sind, so wie ich, denken beim Naturjodeln wohl als erstes an eine spezielle Art zu singen. Wortlose Gesänge auf unterschiedlichen Silben, Registerwechsel zwischen Kopf- und Bruststimme, Männerchöre in Trachten, bei denen einige Solo singen, während die anderen sie auf einem liegenden Akkord begleiten. Mit diesen rudimentären Vorstellungen mache ich mich also in Begleitung der Tockenburger Naturjodlerin Sonja Lieberher-Schnieder auf, um gemeinsam die Alt-St. Johanner Jodlerin Annelies Huser-Ammann und den Nesslauer Jodler Christian Metzler zu besuchen. Die beiden haben jahrelang in den lokalen Jodelchören Kurfürstenchörli und Jodlerclub Männertreu mitgewirkt. Als Musikethnologin bin ich dafür sensibilisiert, dass ich nicht über Menschen und ihre Musik schreibe, sondern ihnen zuhöre. Dabei versuche, ihre Sichtweisen und Gedanken zu verstehen und diese dann mit fachlichen Konzepten und Modellen zu beschreiben. Diese Methode ist in der Musikethnologie als Grounded Theory bekannt. Die Insider-Perspektive der Kulturträgerinnen und Träger wird mit dem Fachbegriff emische Sichtweise beschrieben und steht im Gegensatz zur Außenperspektive der ethischen Sichtweise. Um beide Ansätze vertreten zu können, haben sich Sonja als Insiderin und ich als Außenstehende zusammengetan. Gemeinsam möchten wir erfahren, wie Einheimische über den Tockenburger Naturjodel sprechen, was sie mit ihm verbindet und warum der Jodel für sie mehr ist als nur einfach ein Gesangsstil. Wenn wir als Kinder jeweils auf dem Heuwagen saßen und der Motor brummte, dann war dieser Ton für uns wie eine Begleitung. Wir haben zum Motorengeräusch gesungen und gejohlt, erinnert sich Annelies Huser. Für sie entsteht der Naturjodel direkt aus den Klängen ihrer Umgebung. Das sind irgendwelche Geräusche. Schellen, der Wind, wenn er um die Hütte pfeift, oder sogar die Melkmaschine. Aus diesen Alltagsgeräuschen hörst du dann plötzlich irgendwelche Melodien heraus. Dann fängst du an mitzusummen. Und wenn dir danach ist, dann johlst du eben. Und mit einem verschmitzten Lächeln fügt sie hinzu, in der Milchkammer, wo alle Tanzen hängen, da klingt es besonders schön. Auch Christian Metzler ist mit dem Naturjodel von klein auf sozialisiert worden. Zu Hause im Stall beim Füttern habe ich als Junge immer gejohlt, auch beim Heuen. Zuerst habe ich mit der Heugabel das Heu in Streifen gerecht, sogenannte Heumaden, und dann bin ich ins Gebläse hinauf an den Verteiler. Dort oben habe ich gejohlt, was das Zeug hielt, weil der Motor dazu gelaufen ist, wie ein Bass. Was Metzler und Huser hier beschreiben, passt sehr gut in ein Konzept, das der kanadische Klangforscher R. Murray Schafer in den 1970er Jahren als Soundscapes bezeichnet hat. Klanglandschaften. Für Schafer sind alle Geräusche, denen der Mensch im Alltag begegnet, Teil einer Komposition. Und für diese Komposition trägt der Mensch auch eine Mitverantwortung, denn er fügt den Naturgeräuschen wie dem Plätschern eines Bachs, dem Rauschen der Wälder oder dem Brausen des Sturms zusätzliche Klänge hinzu. Singen, Sprechen, aber auch Glocken- oder Motorengeräusche. Der Naturjodel, der sich so aus diesen Klanglandschaften nährt, ist also erst einmal kein isolierter Gesangsstil, sondern ist eng mit seiner Umgebung verbunden. Husers Sohn Matthias, der sich zwischen der Feldarbeit und dem abendlichen Melken kurz für eine Tasse Kaffee zu uns setzt, beschreibt es so. Für mich gehört das alles zusammen. Das Johlen, die Arbeit auf der Alp, die Schellen. Das alles ist mein Leben. Das Gemeinschaftsgefühl stärken. Nicht nur bei der Arbeit ist das Johlen anzutreffen. Es spielt auch eine wichtige Rolle bei der Gemeinschaftsbildung. Die Musikethnologie spricht hier von Community Building und hat somit auch eine soziale Funktion. Die schönsten Erlebnisse waren für mich immer in den Wirtschaften drin, erzählt Matthias. Wenn einer anfängt und die anderen einsteigen. Das hat mich immer am meisten berührt. Und seine Mutter pflichtet ihm bei, das Erlebnis mit Leuten zusammen zu jodeln, das ist für mich noch schöner als allein. Das Miteinander, das Verschmelzen. Der Aspekt des Gemeinschaftlichen ist auch für Metzler ein Kernanliegen. Ich sage den jungen Jodlern immer, ihr müsst bestimmt nicht meinen, ihr wärt irgendetwas Besonderes. Ihr habt die Ehre, dass ihr Vorjodler in einem Club sein dürft. Ihr habt das Glück und das Geschenk, dass ihr eine gute Stimme habt und ein gutes Musikgehör. Es braucht immer alle für eine gute Harmonie. Es braucht immer den gesamten Chor. Die Gleichwertigkeit von Vorjodlerinnen und Jodlern und dem Chor sind für das Community-Building essentiell. Huser dehnt diese Idee sogar noch weiter aus. Was passiert ist, dass du eigentlich gleichwertig bist wie die, die zuhören. Nicht meinen, ich sei jetzt mehr als meine Zuhörer. Du bist einfach die, die singt oder johlt. Der Musikethnologe Christopher Small beschreibt das von Huser und Metzler geschilderte Phänomen einer gleichwertigen Gemeinschaft von Musizierenden und Zuhörerinnen und Zuhörern mit dem Begriff Musicking. Im Gegensatz zur westlichen klassischen Musik stellt die traditionelle Musik keinen losgelösten Gegenstand dar, vielmehr ist sie Teil einer Aktivität, die vom Komponieren zum Vorführen und Zuhören bis hin zur Integration dieser Musik im Alltag alles umfasst. Dabei spielt das perfekte musikalische Ergebnis in diesem Musicking eine sekundäre Rolle. Für Huser ist das Kriterium eines authentischen Naturjodels deshalb nicht eine geschulte, ausgewogene Stimme. Mich berührt es, wenn jemand johlt, bei dem ich das Gefühl habe, der war als Kind irgendwo auf einer Alp und ist barfuß in einen Kuhfladen getreten. Dieser Dreck, das Aufwachsen in diesem ganzen Kontext, wenn es sennisch klingt. Und sie präzisiert, die Stimme muss gar nicht in allen Lagen so ganz klar rein sein und darf auch im Wechsel vielleicht ein bisschen holpern oder harzen. Auch Metzler unterstreicht diese Ansicht. Wir sind hier im Toggenburg stark der Entwicklung unterworfen. Im Gesang, im Naturjodel, überall. Und eine Zeit lang war es eine Krankheit, dass man den Naturjodel verklassifiziert hat. Sauber, alles perfekt, aber mit traditionellem Naturjodel, der berührt, hat das nicht mehr viel zu tun. Vom Alltag auf die Bühne. Als das 1984 gegründete Churfürstechörli in Alt-St. Johann weibliche Mitglieder sucht, zögert die sinnbegeisterte Annelies Huser nicht lange. 1986 tritt sie dem Chor bei als eine von insgesamt zwei Frauen. Und hier lernt sie, neben den Jodelliedern, die immer auch schon von Frauen gesungen wurden, auch den Naturjodel kennen. Eine Tradition, die bis dahin im Obertoggenburg den Männern vorbehalten war. Die Männer gehen auf die Alp und die Männer johlen. Das war einfach die Kultur hier oben, erklärt Huser. Doch ihre glockenklare Stimme bringt ihr auch von Männerseite großen Respekt ein. So wird sie nach einem Jodlerfestbesuch beim anschließenden gemeinsamen Singen im Heimatdorf spontan von einem Vorjodler gestupst. Sie solle doch die erste Stimme singen, das Vorjohlen. Das war der Anfang ihrer großartigen Jodellaufbahn. Christian Metzlers große Zeit als Vorjodler begann kurz nach dem Unfalltod seines Vaters. Ein ziemlicher Kraftakt neben seiner Lehre, denn Mitglied in einem Jodlerclub zu sein, bedeutet mindestens eine Probe pro Woche und viele Auftritte. Doch für Christian war ein Leben ohne das Johlen undenkbar. Und mit seinem großen Talent und gleichzeitig großer Bescheidenheit dauerte es nicht lange, bis er das Vorjohlen übernehmen durfte. Und das, obwohl es den älteren Vorjodlern nicht immer leicht fällt, den jüngeren Platz zu machen. Bescheidenheit ist auch eine Eigenschaft, die Annelies Huser auszeichnet. Dass der Naturjodel tatsächlich auch seinen Platz auf einer Bühne oder in einer Kirche hat, daran musste sie sich anfangs gewöhnen. Ich musste das wirklich erst lernen, dass die Leute sich freuen, wenn du johlst. Für mich war das einfach Teil meines Alltags. Aber dass du den Leuten damit wirklich eine Freude machen kannst, das wurde mir erst nach und nach bewusst. Umso größer war dann auch die Überraschung, dass es für diese Konzertauftritte eine Gage gab. Etwas, das Huser zuerst fast nicht annehmen konnte. Ich hatte ein richtig schlechtes Gewissen. Ich brauche doch keinen Lohn für etwas, das ich gern mache und das für mich so selbstverständlich ist. Was Huser hier beschreibt, ist ein Phänomen, das die Musikethnologie als Dekontextualisierung kennt. Eine Musiktradition, die fest im Alltag existiert, wird aus diesem Kontext herausgenommen und in einen neuen Kontext gebettet, also vom Leben auf der Alp auf die Konzertbühne mit Sitzpublikum und Gage. Dabei erhält die Musik, in diesem Fall der Naturjodel, plötzlich einen monetären Wert. Die Forschung spricht hier von Kommodifizierung. Jodeln im Alltag und Jodeln im Konzert, das sind also zwei komplett unterschiedliche Szenarien. Huser beschreibt das sehr anschaulich. Das sind so wie zwei Leben. Du gehst von diesem Leben ins andere Leben und dann wieder zurück. Wenn ich die Tracht angezogen habe, dann bin ich wie in die andere Frau hineingeschlüpft. Jetzt habe ich einen Auftritt. Jetzt gehe ich johlen. Aber danach bin ich immer wieder gerne nach Hause gegangen, von diesem großen Trubel wieder zurück in die Stille. Denn diese Konzertauftritte, sie nehmen dir auch viel Energie. Du offenbarst dich total mit der Stimme und kannst dich nicht verstecken. Mehr als ein Gesangsstil. Der Naturjodel ist eine Art, sich emotional zu offenbaren, die weit über die Worte hinausgeht. Die Gefühle müssen nicht erst kognitiv übersetzt werden, sondern entfalten sich direkt im Klang. Darum eignet sich der Naturjodel sowohl für freudige wie auch für traurige Anlässe. Huser gibt ein Beispiel. Du kannst den Wildhuser an einer Taufe in der Kirche singen, du kannst ihn an einer Hochzeit singen, du kannst ihn an einer Beerdigung singen. Du kannst ihn immer singen. Es ist immer dieselbe Melodie, aber du kannst sie langsamer, schneller, besinnlicher oder lustiger singen und damit kannst du sie je nach Anlass variieren. Ich denke, dafür braucht es ein gewisses Feingefühl, ein Gefühl für die Musik, für die Stimmung, für den Moment. Dass der Naturjodel sich auch dafür eignet, über die dunkelsten Stunden in einem Leben hinwegzuhelfen, diese Erfahrung machte auch Christian Metzler, als er bei der Feldarbeit seinen Vater bei einem tragischen Unfall verlor. Ich war der Einzige, der dabei war. Die kleinste Schwester war erst 3 Monate alt. Ich war 16 und mein ältester Bruder 17. Das Leben musste weitergehen. Ja, dort habe ich viel gejohlt. Ich weiß nicht, ob das Trauerbewältigung war. Der Naturjodel als stimmliche Therapieform, diese Einsicht ist mittlerweile auch in den Städten angekommen. Vielleicht ein Grund dafür, warum auch dort das Bedürfnis, sich mit dem Naturjodel auseinanderzusetzen, aktuell stark wächst und weshalb dem Klanghaus Toggenburg hier wohl eine wichtige Rolle zukommt. Dabei scheint aber wichtig, dass der Kontext, in dem der Naturjodel sich entwickelt hat und wo er beheimatet ist, auch wirklich verstanden wird. So Sonja. Ich glaube, der Mensch heute sehnt sich genau nach dem, was wir hier im Toggenburg schon seit jeher einfach haben dürfen. Und wir können und müssen dieses Gefühl der Verbundenheit auch gar nicht wirklich beschreiben, weil es einfach ein Teil von unserem Wesen ist. Und Huser fügt hinzu, wir sind hier aufgewachsen mit dieser Tradition und dem ganzen Brauchtum und wir wissen, wie wertvoll unsere Kultur ist. Deshalb ist es wichtig, dass wir dazu Sorge tragen. Was mir als Musikethnologin im Gespräch mit den lokalen Jodlerinnen und Jodlern bewusst geworden ist, den Naturjodel kann man nicht einfach in Gesangsstunden erlernen. Er muss in seinem Kontext verstanden werden. Er ist Teil einer ganzen Kosmologie und somit viel mehr als nur einfach ein Gesangsstil. Er entsteht im direkten Austausch mit der Klanglandschaft, in der sich die Jodlerin oder der Jodler befindet, ist gemeinschaftsbildend, ist Ausdruck höchster Freude und tiefsten Leids und fungiert sogar als eine Art Therapieform, um schwere Schicksalsschläge zu verarbeiten. Jeder, der den Jodel spürt, hat den Jodel im Alltag kennengelernt, fasst Metzler zusammen und fügt nach einer nachdenklichen Pause hinzu, der Naturjodel ist eigentlich ein wortloses Gebet. Über den Tellerrand hinaus. Eine globale Perspektive. Jodelartige Gesänge gibt es auf der ganzen Welt, wobei sie sich gegenseitig stark unterscheiden in Bezug auf ihre musikalischen und konzeptionellen Kontexte. Was alle diese Gesänge gemeinsam haben, ist die Tatsache, dass sie mit wenigen oder gar keinen Wörtern auskommen und sogenannt bedeutungsneutrale Silben benutzen. Das heißt, ihre Bedeutung ist nicht semantischer Natur. Einige dieser Jodelformen, wie der georgische Jodel Krimanchuli, setzen wie der Schweizer Naturjodel den Kehlkopfschlag ein. Andere, wie der Yeli, der zentralafrikanischen Akka, oder der Diyei, der kamerunischen Baka, früher genannt Pygmäen, funktioniert nur als eine ineinander verwobene, kontrapunktische Polyphonie und kommt nie im Solokontext vor. Der Joik, auch Luochti oder Wuelie genannt, der indigenen Minderheit der Samen in Nordskandinavien und auf der russischen Kola-Halbinsel, kommt ursprünglich aus dem Schamanismus und beschreibt durch seine Melodie und den Rhythmus das Wesen oder die Seele eines Menschen, Tiers oder bedeutenden Orts in der Landschaft. Er wird heute auch als Protestgesang gegen die teilweise immer noch vorhandenen Repressionspolitik der Skandinavier und Russen eingesetzt. Ähnliche Gesangsformen, oft verbunden mit Trommel und Tanz, kommen auch in vielen Kulturen der Native Americans vor. Die bekannteste ist wohl der Powwow. Das schwedische Kölning und das iranische Chele wiederum stammen aus der Viehwirtschaft und werden eingesetzt, um Kühe, Schafe und Ziegen einzutreiben. Diese Rufformen verschwinden zunehmend mit der Modernisierung der Landwirtschaft. All diese Gesänge mögen zwar akustische Ähnlichkeiten aufweisen, es ist aber aus musikethnologischer Sicht wichtig, dass sie nicht allesamt als Jodel bezeichnet werden. Allenfalls jodelartige Gesänge. Und dass jede Form gesondert für sich betrachtet werden muss.